Deutschlandfunk, Kultur heute.
Während in Deutschland viele Festivals abgesagt wurden, versucht man in Österreich mit alternativen Modellen ein bisschen Bühnenkultur für den Sommer zu erhalten. Wir berichten gleich über die Bregenzer Festspiele und eine neue Oper. Außerdem fragen wir, was die Filmszene mit der Rettungsaktion für den russischen Regierungskritiker Alexei Nawalny zu tun hat. Und wir berichten über einen neuen Tanzabend der Choreografin Sascha Walz. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Und wenn es jetzt um die Uraufführung einer Oper der slowakischen Komponistin Ljubica Czajkowska geht, dann klingt das, was Sie jetzt hören, vielleicht doch ziemlich vertraut. Da hört man sehr deutlich die berühmte Habanera von Georges Bizets Carmen heraus. Eine Uraufführung also, die durch die Operngeschichte reist. Ljubica Czajkowska hat zusammen mit der Librettistin Laura Olivi ein rund 300 Jahre altes Stück des italienischen Dramatikers Carlo Goldini zur Vorlage für eine Opera buffa genommen. Mit dem schönen Titel Impresario.com. Die Geschichte dreht sich um ein neu gegründetes Opernhaus, für das Sängerinnen und Sänger gesucht werden. Diese Uraufführung gestern bei den Bregenzer Festspielen hat unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gesehen. Vielleicht zuerst mal, Herr Fuchs, wer ist diese Regisseurin und was ist das für ein Stoff, den sie da vertont hat?
Ja, also die Dame kommt von der Filmmusik auf der einen Seite und hat auf der anderen Seite Opernerfahrung, indem sie Dorian Gray nach Oscar Wilde bereits verkomponiert hat. Und dieses Stück nun, Impresario.com, war eigentlich gedacht als ein relativ langes Stück und wurde Corona-bedingt gekürzt auf 90 pausenlose Minuten. Und die Musik, das haben wir auf der einen Seite gerade gehört, ist eben sehr zitatgespickt. Für mich, muss ich sagen, doch ein bisschen zu direkt. 1:1. Es gibt dann so Verfremdungseffekte, die sie immer wieder einsetzt, aber manche Passagen, manche Arien laufen wirklich fast 1:1 ab. Das ist also so ein bisschen auch eine Jukebox-Oper. Es gibt so dieses Genre, eine inoffizielle Bezeichnung, dass man da tatsächlich Dinge nimmt, mehr oder minder 1:1 präsentiert. Dazwischen relativ unruhige Klänge, die die einzelnen Szenen dann verbinden. Goldoni hat ja geschrieben, ein Stück, in dem es darum geht, dass ein reicher Mann eine Oper besetzen will und eben einen Impresario beschäftigt, der die Leute casten soll. Und das ist nun hier in der Gegenwart so umgesetzt, dass eben diese Figuren, die um die Rollen rittern, um die Rollen werben, dass sie eben spezifische Charaktere sind, der Tamino aus der Zauberflöte, die Carmen, wir haben die beiden gerade schon gehört, die dann auch gerne mal im Bademantel hier in dieser Inszenierung auftreten. Es gibt Violetta Valerie, den Orfeo von Gluck und auch noch die Olympia aus Hoffmanns Erzählung, also Figuren, die sehr konkret in diesem Fall verortet sind.
Da könnte man jetzt aber vielleicht auch denken, dass sowohl Komponistin als auch Librettistin relativ frech mit der Operngeschichte umgehen. Würden Sie aber nicht so sagen? Also ich höre da eher nicht so die große Begeisterung raus.
Es fehlt leider wirklich an dem Humor und Spielwitz von Goldoni und es ist auch gegen Ende hin sehr, sehr verkopft und merkwürdig. Ich habe schon erwartet, dass man natürlich diese Konstellation nimmt, um einen Kommentar zur gegenwärtigen Situation zu schaffen. Also Arbeitslosigkeit, drohende Arbeitslosigkeit von Sängerinnen und Sängern. Ein Mäzen, das wird am Ende dann hier so sein, der dann plötzlich kommt. Denn erstmal werden alle engagiert, dann heißt es aber, der Impresario ist abgereist. Der entpuppt sich danach aber plötzlich eben als ein Mäzen, der sagt, nein, nein, ihr kriegt ein eigenes Opernhaus, ihr kriegt ein eigenes Orchester und dürft die Regieteams selber bestimmen, wenn ihr gut zusammenarbeitet und eben nicht mehr gegeneinander kämpft. Und dann sagen sie also am Schluss oder singen noch, es lebe das Kollektiv, sinken aber einer nach dem anderen, eine nach der anderen dann in sich zusammen. Das bleibt also völlig nebulös, ist nicht klar, was damit eigentlich ausgesagt werden soll. Und da hätte ich mir schon erwartet, dass man dann wirklich bei die Möglichkeit einer Uraufführung nutzt, diese Thematik dann auf unsere aktuelle Situation auch wirklich konkret zu beziehen.
Das ist ja eigentlich das, was die Regisseurin Elisabeth Stöppler normalerweise macht. Die hat schon an vielen Häusern gearbeitet und hat immer wahnsinnig viele Ideen. Natürlich war sie jetzt in Bregenz eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Aber wie stark hat man das gemerkt? Oder kommen ihre Ideen da vielleicht einfach nicht so rüber?
Sie haben es genau richtig gesagt, sehr viele, für meinen Geschmack etwas zu viele Ideen. Sie hat ja, wenn ich diesen Begriff einfach mal einführen darf, das sogenannte Stöpplern. Darunter würde ich verstehen, dass man unfassbar viele Parallelsachen inszeniert und die Leute immer ständig sozusagen im übermäßig engagiert sind auf der Bühne. Und diese Methode, die sie hat, oder man kann auch sagen, diesen Personalstil, führt sie durch, allerdings mit unter Corona-Bedingungen, die mir völlig unklar sind. Denken wir an Salzburg, wo man Elektra, Così fan tutte, wo man alles spielt. Das Publikum ganz brav sich an Hygieneregeln im Zuschauerraum hält, das ist in Bregenz auch so, aber auf der Bühne gibt es eben das normale Spiel. Das ist hier überhaupt nicht so, hier muss wirklich mit Abstand agiert werden, obwohl, glaube ich, sowohl Salzburg wie Bregenz zu Österreich gehören. Also warum man sich da in Bregenz dazu entschlossen hat, weiß ich nicht. Das Problem ist dann eben auf der einen Seite, es passiert wahnsinnig viel, auch gerne parallel, und auf der anderen Seite ist aber durch diese Distanzierung der Figuren eine gewisse Künstlichkeit und die bringt den Abend wirklich immer wieder aus der Balance. Was besonders schade ist, weil es musikalisch von der Umsetzung toll ist, Christopher Ward am Pult des Symphonieorchesters Vorarlberg etwa oder ein wirklich durch die Bank gut besetztes Ensemble, vor allen Dingen mit dem Grafen Christoph Pohl ist das oder auch mit der Olympia von Eva Bodorova. Da ist ganz interessant, dass die irrsinnige Koloraturen bewältigen muss, die viel komplizierter sind als bei Offenbach. Das ist noch ein kleiner Einwand zum Schluss gegen wiederum die Komposition. Man muss nicht Offenbach zu versuchen, um jeden Preis zu übertrumpfen. Und das ist so eine Idee auch der Komponistin leider gewesen, offenbar.
Jörn Florian Fuchs über die Uraufführung der Oper Impresario.com bei den Bregenzer Festspielen. Der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny schwebt in Lebensgefahr. Von einer Vergiftung ist die Rede. Die ihn behandelnden Ärzte im sibirischen Omsk sprechen allerdings von einer Stoffwechselstörung, unter der Nawalny leide. Der Filmproduzent Jaka Bisil will Nawalny per Flugzeug in die Charité in Berlin verlegen lassen. Auch hier widersprechen sich deutsche und russische Ärzte, was seine Transportfähigkeit angeht. Jaka Bisil hat schon einmal eine Rettung organisiert, als es um einen Aktivisten der russischen Künstlergruppe Pussy Riot ging. Wer dieser Jaka Bisil eigentlich ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Jaka Bisil ist ja auch Gründer der Cinema for Peace Gala, die während der Berlinale stattfindet. Herr Suchsland, wer ist dieser Mann?
Ja, schwer zu sagen, denn so viel lässt sich über ihn gar nicht rausfinden. Er hält sich schon auf den ersten Blick im Hintergrund. Er ist ganz sicher eine schillernde Persönlichkeit, das kann man mal sagen. Schon mit 24, also offenbar ein junger Genie, ist er Produzent geworden, Veranstalter auch, sowohl von Musikveranstaltungen, wie aber eben auch Produzent von Filmen und von Musicals in der ganzen Welt. Schwerpunkt Deutschland, hier hat er auch studiert, hier hat er einen Teil seiner Kindheit verbracht. Er stammt ursprünglich aus Slowenien, ist in Ljubljana geboren und hat dann in verschiedenen Ländern der Welt gelebt. Und er hat eben, Sie haben es gesagt, Cinema for Peace begründet. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Er macht übrigens auch, hallo, hat gemacht Cinema for Sports, also mit Sportstars. Hier so nun marschieren die Filmstars auf. Natalie Portman oder auch der Künstler Ai Weiwei, der ja auch als Regisseur schon in Erscheinung getreten ist. Die kommen dann auch nicht einzeln, sondern gleich so im Fünfer- oder im Zehnerpack und sollen im Grunde Presse generieren, Aufmerksamkeit generieren. Und wofür das Ganze nun ist, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Einerseits ist er sicherlich, Bisil, ein Philanthrop. Andererseits gibt es auch so Berichte, die man dann hört, das kann auch jeder googeln, dass hier einer, der im Prinzip für die Meinungsfreiheit auftritt, dann auch manchmal, wenn ihm das dann nicht passt, wie berichtet wird, auch gerne mit Anwälten dagegen vortritt. Also zum Beispiel die Taz hat so ihre Erfahrungen mit dem Produzenten gemacht.
Bisil hat unter anderem einen Film über die ermordete russische Journalistin Anna Politkovskaya produziert. Kann man mit filmischen Mitteln über die russische Politik der Angst aufklären?
Ja, das kann man sicher. Das hat ja übrigens ist eine Gemeinsamkeit mit Nawalny. Nawalny hat auch einen Film gemacht oder viel mehr Filme gemacht, auch unter anderem einen Film über Medvedev. Den haben allein 35 Millionen gesehen, ja, diesen Putin-Anhängsel. 35 Millionen Russen haben den gesehen, einfach weil da offen über Dinge berichtet wird, die man im russischen Staatsfernsehen nicht sieht. Russland, wir kennen diesen Ausdruck, gelenkte Demokratie. Man könnte auch von gelenkter Öffentlichkeit sprechen. Es ist eindeutig keine Diktatur. Es gibt Wahlen, es gibt manchmal auch Freiheit. freie Prozesse, aber auf der anderen Seite eine richtig freie Demokratie ist das eben auch nicht. Und deswegen sind so Parallelmedien, für die dann auch Nawalny sorgt und für die auch Biesel mit seinen Filmen sorgt, die sind natürlich in Russland ganz besonders wichtig. Aber gleichzeitig, man kann dann sagen, man bedient sich solcher Prominenter, um eine Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist unsere heutige PR-Gesellschaft, die funktioniert so mit Einzelnen und dem Ausstellen von Gefühlen. Richard Sennett, der Soziologe, hat es mal die Tyrannei der Intimität genannt.
Sie haben es vorhin erwähnt, auf der einen Seite geht es Jaka Bisil offenbar um Prominenz mit solchen Sachen wie Cinema for Peace, mit dieser Gala auf der Berlinale, auf der anderen Seite doch um starkes gesellschaftspolitisches Engagement. Sind diese Promi-Veranstaltungen vielleicht auch ein Mittel, um sichtbar zu sein?
Ja, genau. Es ist ein sichtbarer Werden. Man muss natürlich gucken, es ist so ein Geben und Nehmen. Ja, es ist ein Ich tue Gutes und ihr Medien, ihr berichtet darüber. Angelina Jolie zum Beispiel, mit der hat Bisil auch einen Film produziert. Die macht sehr oft solche Dinge, auch als Regisseurin, auch als Star. Gleichzeitig ist es natürlich auch, geht es da auch um ein Vermarkten der Stars. Also diese Rolle der Charity, die ist ja sehr ambivalent. Inzwischen gibt es auch Studien darüber, dass es da immer auch ein bisschen darum geht, den eigenen Wert gewissermaßen sich als Marke zu inszenieren, den eigenen Wert ins Zentrum zu stellen. Das kann man aber, glaube ich, Bisil jetzt so ohne weiteres nicht nachsagen. Was mich viel mehr interessiert an dieser Geschichte jetzt auch mit Nawalny, das ist natürlich, macht er das wirklich nur aus philanthropischen, vollkommen uneigennützigen Motiven oder hat er eine andere Agenda? Denn er ist auch ein Medientycoon, er ist auch jemand, der viele Sachen produziert, mit denen er ja auch Geld verdient. So ein Cinema for Peace, das kann man ja nicht einfach so aus der hohlen Hand schütteln.
Rüdiger Suessland über den Gründer von Cinema for Peace, Jaka Bisil, und dessen Einsatz für den russischen Regierungskritiker Alexei Nawalny. Das 20. Jahrhundert hat der langen Geschichte der Bühnenkunst eine Besonderheit hinzugefügt. Schon seit der Weimarer Republik gibt es immer wieder nackte Haut im Theater. Ab den 1960er Jahren nimmt die Frequenz dann nochmal doch deutlich zu. Nacktheit, das war für die 68er die Provokation des Establishments. Irgendwann hat sich das dann aber in dem Klischee verfestigt. Auf der Bühne seien Nackte, die laut herumschreien, ein Muss. Und auch wenn es natürlich immer wieder Nacktheit auf der Bühne gibt, wollen wir dieses Klischee heute mal hinterfragen.
Endlich mal erklärt.
Deswegen spreche ich jetzt mit unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Ja, Frau Behrendt, Klischee oder Tatsache, im Theater schreien alle und ziehen sich nackt aus, stimmt das?
Na, ich sehe jetzt nicht jedes Mal einen nackten Schauspieler oder eine nackte Schauspielerin, wenn ich ins Theater gehe, beileibe nicht. Also, dass da ständig die Hüllen fallen gelassen werden, das ist dann doch ein glattes Fehlurteil. Trotzdem, ich habe vermutlich auf der Bühne mehr nackte Menschen gesehen als im wirklichen Leben. Und auch geschrien wird im Theater schon häufiger als im Alltag. Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass es auf der Bühne momentan viel nacktes Geschrei gibt. Ich denke aber, dass Zuschauer, die sich darüber beklagen, eben nicht nur diese zwei Punkte stört. Das sind schlicht so offenkundige Beispiele für etwas, was man im Theater momentan grundsätzlich monieren kann. Also eine inszenatorische Willkür im Umgang mit Stoffen, auch die Feier von Oberflächenreizen, immer wieder das Abfischen von so kleinen Provokationchen wie der Nacktheit. Alles Dinge, die man in schlecht gemachtem Regietheater heute zu sehen bekommt, in dem dann meistens der männliche Regie-Zamper nur sein Ego auf Kosten der Zuschauenden einfach austobt.
Gut, aber wenn man auch nicht jetzt heute noch jeden Abend schreiende Nackte auf der Bühne sieht, stimmt es denn, dass es tatsächlich im 20. Jahrhundert und vor allen Dingen, ja, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren deutlich zugenommen hat?
Also das Theater der Gegenwart ist auf jeden Fall ein deutlich lauteres als das vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren. Das liegt aber nicht nur an der Sprechlautstärke, sondern hauptsächlich am Einsatz von Video und digitalen Medien. Also Sounds, Bilder flimmern, elektronische Beats. Ein Regisseur wie Nicolas Stehmann zum Beispiel setzt diese Mittel ganz bewusst ein. Die sollen eben unsere reizüberflutete Welt symbolisieren. Oft werden allerdings mediale Feuerwerke gezündet, wenn dann eben schlicht was los sein soll auf der Bühne. Also scheint da doch mehr und mehr Angst vor der Stille zu geben, auch bei Theaterleuten. Auch eine Unsicherheit des Publikums könnte sich schnell langweilen. Dabei sind es ja doch dann häufig die leisen Momente einer Inszenierung, die dann am eindrücklichsten wirken. Und Ähnliches gilt eben auch für die Nacktheit. Also es gibt Situationen, da wirkt es aufgesetzt, aufgesetzt, kalkuliert, sexistisch. Siehe dann auch die halbnackten Frauen in Pirms bei Frank Castorf. Bei der berühmt-berüchtigten Macbeth-Inszenierung von Jürgen Gosch vor 15 Jahren dagegen hatte das schon wirklich eine ästhetische Berechtigung, dass da der komplette Cast, alles Männer nackt auf der Bühne stand. Das wurde zum großen Theateraufreger, auch weil die Männer sich mit Blut übergossen haben. Die haben gefurzt, die haben auf die Bühne gekackt, sodass der Schriftsteller Joachim Lottmann das Wort Ekeltheater dann dafür erfunden hat.
Aber die Frage ist ja, wir sind umgeben von Nacktheit, ob jetzt im Netz oder im öffentlichen Raum. Warum ist das denn überhaupt auf der Theaterbühne so ein Tabu?
Ja, das ist schon wirklich bemerkenswert. Vor allem, Sie haben es gesagt, weil Nacktheit im Theater nichts Neues ist. Schon vor 100 Jahren standen Menschen unbekleidet auf der Bühne. Die Theaterwissenschaftlerin Ulrike Traub hat das eben nochmal in diese drei historischen Phasen eingeteilt, in der der nackte Körper häufig im theatralen Raum eingesetzt worden ist. Ende des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Lebensreformbewegung. Da ging es um die Renaissance des natürlichen, gesunden Körpers, der in seiner Schönheit gezeigt werden sollte. In den 60er Jahren dann eben der Körper im Zuge der Liberalisierung der Sexualität als politisches Instrument. Da ging es dann wirklich ums Brechen von Tabus. Diese dritte nackte Phase jetzt, die ist eben die der Gegenwart. Und Ulrike Traubs These ist, dass es auch hier um eine Revolte geht. Also es wird nicht gegen ein moralisches Tabu aufbegehrt, sondern gegen ein ästhetisches. Anders als in der Werbung und im Film sehen wir auf der Bühne imperfekte Körper ohne Photoshop-Nachbearbeitung. Und der Huldigung von diesen unrealistischen Schönheitsidealen stellt das Theater eben den ganz normalen individuellen Körper entgegen.
Ja, Frau Behrendt, jetzt noch ganz kurz zum Schluss müssen wir die Frage klären. Braucht das Theater also mehr nackte Haut oder eher weniger?
Na, es braucht vor allem eine ästhetisch motivierte Nacktheit und eben keine, die nur auf unsere natürliche Abwehr und der daraus resultierenden Provokation setzt. Florentina Holzinger hat mit ihrer Performance Tanz, die dieses Jahr zum Theatertreffen eingeladen war, Aufsehen erregt, weil alle Tänzerinnen nackt sind und dem Publikum zwischendurch dann auch ihre weit geöffnete Vagina entgegenstrecken. Offiziell soll es da um Selbstermächtigung und das Spiel mit stereotypen Männerfantasien gehen, aber inwieweit da Sex selbst dann nicht doch eine Rolle spielt, das würde ich mal dahingestellt lassen.
Endlich mal erklärt. Barbara Behrendt über das Klischee der schreienden Nackten auf Theaterbühnen. Vom Sprech zum Tanztheater. Die Choreografin Sascha Walz eröffnete 2006 das Radialsystem in Berlin. Aus dem ehemaligen Abwasserpumpwerk direkt an der Spree war nämlich ein Kulturzentrum geworden. Walz' Choreografie nannte sich damals Dialoge, 2006 Radiale Systeme. 14 Jahre später kehrt sie mit dem Projekt Dialoge 2020, relevante Systeme zurück. Eine Anspielung natürlich auf das, was seit der Corona-Krise als systemrelevant gilt. Elisabeth Nehring hat einen sehr politischen Tanzabend gesehen, der die tödlichen Attacken amerikanischer Polizisten auf Afroamerikaner mit der Musik des Komponisten Georg Friedrich Haas aufgreift, die den Titel trägt »I Can't Breathe«.
Ein- und Beschränkungen überall. Ein Tänzer zieht einen großen Holzklotz an Ketten hinter sich her und verfängt sich schließlich selbst in ihnen. Ein anderer steht am steinernen Ufer der Spree, hebt die Hände und eine weiße Fahne zum Friedensangebot und endet doch schließlich eingeklemmt in einem Gitterzaun. Eine Tänzerin fesselt sich mit den leuchtenden Stoffbahnen ihres Kostüms, bis ihr kein Schritt mehr möglich ist. Sascha Walz choreografiert zum Trompetensolo von Georg Friedrich Haas einen Parcours rund um das Radialsystem. Das Musikstück »I Can't Breathe« bezieht sich nicht, wie man 2020 glauben mag, auf die Ermordung des US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten, sondern auf den Afroamerikaner Eric Garner, der 2014 ebenfalls durch Polizeigewalt ums Leben kam. Genau wie Floyd stieß Garner in seinen letzten Minuten »I Can't Breathe« aus und wurde dabei gefilmt. Auf seinen Tod bezieht sich auch die Publizistin Caroline Ehmke, die wir vor Beginn der Performance in einem Video bei einer Lesung aus ihrem Buch über den Hass hören und sehen. Der Tod Eric Garner sei zwar individuell, aber zugleich symptomatisch für den strukturell verankerten Rassismus der USA und verweise damit auf eine kollektive Erfahrung. Sie wolle, so Ehmke, Eric Garner nicht als Opfer erinnern, sondern als jemanden, der vor seinem Tod die Unerträglichkeit der Verhältnisse und die Notwendigkeit von Veränderung benannte. Dieser hochpolitische Aufschlag löst sich in Sascha Weils Choreografie nicht ein. Stattdessen konzentriert sie sich in ihrer tänzerischen Antwort auf das von dem Niederländer Marco Blau live gespielte Solo, ganz auf das menschliche Leid und die darin steckende Einsamkeit. Jeder Tänzer, jede Tänzerin ist für sich eingekapselt, ohne Kontakt zu anderen Menschen, verfangen in den eigenen Bewegungen. Juan Cruz Diaz de Garayo Esnaola, der seit 20 Jahren mit der Choreografin arbeitet, windet sich an einer Wand entlang. In abgerissener Kleidung und mit inzwischen ergrautem Haar verkörpert er die Essenz des menschlichen Leidens auf beeindruckende Weise. Gelungen ist auch die Beziehung zur Architektur und Umgebung. Die Bäume des kleinen Gartens, das Wasser der Spree, die Nischen und blinden Fenster des alten Pumpwerks aus rotem Backstein, Eisenhaken, Kellervertiefungen, Drähte. Alles, was ohnehin schon da ist, wird genutzt für den Tanz, der sich damit ganz auf das Zusammenspiel von Körper, Material und Musik fokussiert. Im zweiten Teil des Abends hat das freie Flanieren des Publikums ein Ende. Aufgeteilt in drei Gruppen sehen wir auf der Bühne, dem großen Deck und im Garten verkleinerte Versionen von Sascha Weils Choreografie Sacre du Printemps. Tänzerinnen erscheinen momenthaft wie Nymphen, Luft oder Waldgeister. Dabei arbeiten sie sich sichtbar nicht nur an den Abstandsregeln, sondern auch an dem Gras unter ihren Füßen ab, was der reduzierten Choreografie eine unerwartete Physis und Kraft verleiht. Unerwartet, weil nicht angekündigt, war auch das Ende des Abends. Als die ersten Klänge von Ravels Bolero erklingen, weiß man, die Performance kann noch nicht vorbei sein und denkt gleichzeitig, ausgerechnet der Bolero, eines für den Tanz am meisten genutzte und damit auch ein bisschen ausgeleierte Stück Musik. Doch was Sascha Weils daraus macht, ist wunderbar. Verführerische Duette, Kreistänze auf Abstand, sich gegenseitig spiegelnd oder einschwingend in dieselben Schrittfolgen. Es gibt zahllose Varianten des hygienisch einwandfreien, weil Abstand haltenden, gemeinsamen Tanzens. Und sie machen sichtlich großen Spaß, den Tänzerinnen und auch dem Publikum. Ein Hauch der verlorenen Sorglosigkeit, ein Aufatmen wie durch diesen Schluss, der die gerade in Corona-Zeiten tröstliche Dramaturgie des choreografischen Gangs vom Tod ins Leben auf heitere Weise krönt.
Elisabeth Nehring über Dialoge 2020, relevante Systeme, eine Choreografie von Sascha Weils und Gästen am Berliner Radialsystem. Und wie immer zum Schluss die Kulturmeldung, heute mit Stefan Koldehoff.
Erst die Hagia Sophia, nun wurde auch die ehemalige Chora-Kirche in Istanbul in eine Moschee umgewandelt, heute und per Dekret des türkischen Präsidenten Erdogan. Das 1945 zum Museum erklärte Gebäude werde für das islamische Gebet geöffnet, hieß es dazu. Im November 2019 hatte das oberste Gericht der Türkei den Weg für diese Umwandlung freigemacht. Die Geschichte des Baus reicht offiziellen Angaben zufolge bis ins 6. Jahrhundert zurück. Er ist besonders wegen seiner Fresken und Mosaike eine beliebte Touristenattraktion und gilt als eines der wichtigsten byzantinischen Baudenkmäler Istanbuls. Die Umwidmung der berühmten Hagia Sophia, ebenfalls in Istanbul und ebenfalls von einem Museum in eine Moschee, hatte im Juli international für viel Kritik gesorgt. Nicht umgewandelt, aber umbenannt wird nun endgültig die Mohrenstraße in Berlin-Mitte. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung gestern Abend auf Antrag von SPD und Grünen beschlossen. Danach wird das Bezirksamt ersucht, unverzüglich den Vorgang zur Umbenennung zu starten. Nach heutigem Demokratieverständnis sei, Zitat, der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schade dem internationalen und nationalen Ansehen Berlins. Teil des Beschlusses ist auch der Vorschlag, die Straße nach Anton Wilhelm Amo zu benennen. Er war der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland. 1703 im heutigen Ghana geboren, von der holländischen Ostindien-Kompanie verschleppt und an den Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel verschenkt, erhielt Amo eine Ausbildung und besuchte die Universität. Er promovierte 1729 und wirkte dann bis 1747 als Wissenschaftler an den Universitäten Halle, Wittenberg und Jena. Der Bund unterstützt Verlage und Buchhandlungen im Rahmen des Corona-Programms Neustart Kultur mit 20 Millionen Euro. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels heute mitgeteilt. Kleinere und mittlere Musikclubs und Live-Musikspielstätten werden mit insgesamt 27 Millionen Euro gefördert. Auch diese Mittel stammen aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei das Musikleben in Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen, erklärte sie dazu in Berlin. Clubs und Konzerte würden schmerzlich vermisst.
Das waren die Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten wird es auch nochmal um den Fall Nawalny gehen. Ein weiteres Thema: Das Berliner Landgericht hat den Eilantrag Andreas Kalbitz, in der AfD zu bleiben, abgelehnt. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Freitagabend.